ARD.
Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre, ist ein sechsteiliger Podcast von NDR Kultur. Das hier ist die zweite Folge. Wenn ihr die erste noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag. Und falls ihr nicht warten wollt, alle Folgen könnt ihr schon jetzt in der ARD Audiothek hören. Der Link ist in den Shownotes. Große Freiheit 64. Das dunkle Ende der berühmten Seitenstraße der Reeperbahn. Hier ist das Indra, ein Striplokal. Eigentlich. Am 17. August 1960 tritt hier eine neue Band auf. Wie die Beatles damals klangen, bei ihren ersten Auftritten in Hamburg, das wissen wir nicht. Es gibt keine Tonaufnahmen von den ersten Wochen. Aber aus Erzählungen von Barfrauen und anderen Zeitzeugen kann man sich den Sound in etwa vorstellen. Wir haben für diesen Podcast eine junge Band gebeten, sich in die jungen Beatles reinzuversetzen, ihre Musik nachzuempfinden. Den Sound, die Haltung, darum geht es. Nicht darum, die Lieder wie eine Coverband nachzuspielen. Die Band heißt Kicker Dips, drei Jungs aus Berlin, Mitte 20. Sie haben selbst schon im Indra gespielt und sind totale Beatles-Fans. Sie haben sich angehört, wie die Beatles kurz nach ihrer Hamburger Zeit klangen, auf den ersten veröffentlichten Platten und wie andere Bands damals spielten, um so den Sound für diesen Podcast zu treffen. Damals klang es wahrscheinlich noch etwas düsterer, rauer, vielleicht noch etwas ungeübter. Denn die Kicker Dips stehen schon seit ein paar Jahren auf der Bühne, haben Alben aufgenommen, während die Beatles eher noch Anfänger waren. In Hamburg im August 1960.
Ein Highlight war das nicht, ne?
Das sagt Rosi, eine Kiez-Legende, die dabei war. Wir hören in dieser Folge auch ihre Geschichte. Die Musik der Kicker Dips werden wir auch mit frühen Aufnahmen der Beatles mischen. Und so einen Sound erzeugen, der uns mitnimmt in diese Zeit in Hamburg. Als sich die fünf Jungs aus Liverpool an einem Engagement versuchen, das eigentlich eine Nummer zu groß ist für sie. Okay, John, Paul und George sind talentierte Musiker. Aber Stuart, der Bassist, kann kaum spielen. Er steht deshalb auch immer mit dem Rücken halb zum Publikum, damit er seine Finger sortieren kann. Pete, der Schlagzeuger, hält nur mit Mühe einen Rhythmus. Bisschen langweilig, alles in allem. Paul McCartney identifiziert aber noch ein Problem.
We'd be playing and you'd see a couple of sort of young people, like a young couple, just look in. And they'd first of all look at the price of the beer.
Wenn Leute reinkommen, gucken sie zuerst auf den Bierpreis.
And they'd go out.
Und gehen wieder raus.
I mean, we started to know, God, you know, the beer's too expensive.
Das Bier ist zu teuer. Vielleicht ist auch deshalb nicht so viel los im Laden. Der Indra-Chef, Bruno Koschmieder, ist jedenfalls genervt. Können die nicht mehr bieten? George Harrison erinnert sich an die legendäre Ansage des Geschäftsführers. Mach Schau!
He used to say, you've got to make a show for the people. And he used to come up every night shouting, Mach Schau!
Es soll einfach ordentlich abgehen auf der Bühne. Und die Beatles machen Schau.
When they ducked in next time, we go, well, what I say? Yo, come on, yeah, you know, really, come on in.
She's there to love me all day and night. Never comes off her scent, just treats me right.
John war schon in der Schule der Klassenclown. Jetzt macht er Faxen auf der Bühne.
John used to dance around like a gorilla and we'd all, you know, knock our heads together and things like that.
Paul macht außerdem nette Ansagen auf Deutsch. Wie George hat er ein bisschen in der Schule gelernt. Und sie stampfen mit den Füßen. Ist Show, klar. Aber auch eine Hilfe für Stuart und Pete, damit die den Takt halten können. Schade, dass es davon keine Aufnahmen gibt. Aber ein anderer Musiker aus England hat damals gelästert, they were the greatest stomping band. Aber es gibt da noch ein richtig großes Problem. In Deutschland gibt es keine Sperrstunde. Was die Beatles vermutlich nicht wussten. Denn in England machen alle Läden um 23 Uhr zu. Und ein normales Bühnenprogramm dauert etwa eine Stunde. Die Beatles gehen also davon aus, easy, und um 23 Uhr spätestens ist Feierabend. Aber so ist es nicht. Im Indra müssen sie 4,5 Stunden singen, am Wochenende sogar 6. Und dazu Show machen. Im Grunde unmöglich für die 5 aus Liverpool. Denn sie haben nur wenige Songs im Repertoire und auch gar nicht genügend Kondition. Also müssen die Jungs sich etwas einfallen lassen. Ich bin Oke Bandixen. Das ist Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre. Ein Podcast von NDR Kultur. Folge 2. I'll get you. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ich bin Beatles-Fan, seit ich 10 bin. Beim NDR habe ich in vielen Redaktionen gearbeitet. Und irgendwie hatte ich immer die Möglichkeit, etwas zu den Beatles zu machen. Beiträge zu runden Geburtstagen der Musiker, lange Reportagen über Fantreffen oder die alten Kiezlokale. Besonders interessiert hat mich dabei immer die Frage, warum hat Hamburg so eine große Rolle in der Karriere der Beatles gespielt? Was genau ist da passiert? So ganz klären konnte ich das für mich nie, trotz der 50 Beatles-Bücher und vielen Interviews. Aber für diesen Podcast habe ich nochmal alles zusammengetragen und vieles neu recherchiert. Ich war an Originalschauplätzen und habe mit Zeitzeugen gesprochen, um diese Frage nach den berühmten Hamburger Jahren endlich zu beantworten. Ohne Hamburg keine Beatles? Warum eigentlich? Ihr Engagement im Indra auf dem Hamburger Kiez stellt die 5 Jungs aus Liverpool vor viele Probleme, denen sie mit einer erstaunlichen Furchtlosigkeit begegnen. Die Nächte auf der Bühne sind hart und vor allem lang. Die ganze Nacht müssen sie Show machen und die ganze Nacht müssen sie singen, im Qualm, ohne lange Pause. Ein super hartes Geschäft. Andere singen sich heiser nach dem Motto Augen zu und durch. Die Beatles haben dieses Problem schnell erkannt. Also haben sie sich etwas überlegt. Sie singen abwechselnd. Mal John, mal Paul oder George. Auch Stuart, der Bassist, darf mal ans Mikrofon. Das klingt nicht spektakulär, aber tatsächlich singt auch noch heute bei den meisten Bands nur einer oder eine. Aber bei den Beatles singen alle. Abwechselnd. So retten sie sich eine Zeit lang durch die langen Kieznächte. Aber das reicht nicht, um die Stimme wirklich zu schonen. Und wieder zeigen sich die jungen Beatles kreativ. Sie singen zusammen. Den Refrain der Lieder oder sie mischen ihre Stimmen. Harmoniegesang nennt man das, also mehrere Stimmen in verschiedenen Tonhöhen. Haben John und Paul schon vorher gemacht. Jetzt steigt George mit ein. Das schafft Erleichterung für jeden Einzelnen. Denn beim Harmoniegesang gibt man nicht Vollgas. Jeder für sich singt eher etwas zurückgenommen. Kann man gut zum Beispiel in diesem Stück hören. You really got a hold on me, hier in einer Aufnahme von 1963. Und so haben die Beatles auch schon in Hamburg gesungen. Dieser neue Style. Harmoniegesang. Und abwechselnd singen, um nicht sofort unterzugehen. Dieser Style wird jetzt zum Game Changer und zu einem USP. Das Unglaubliche geschieht. Es kommen immer mehr Leute zu den Auftritten, trotz der Bierpreise. Irgendwas haben die Jungs aus Liverpool, das man so noch nicht kennt. Und das spricht sich rum. Die Beatles spielen alle Lieder, die sie können. Immer wieder. Noch eine Strophe. Noch ein Solo. Dazu Seemannslieder, Pfadfinderlieder, Musical-Schlager. An was erinnern sie sich noch? Oder wo können sie sich was abgucken? Die Beatles werden besser, sie werden sogar richtig gut. Sie lernen schnell, aus den Liedern anderer Musiker Beatles-Songs zu machen. Im Original ist ein Saxophon, dann muss bei ihnen eine Mundharmonika reichen. Oder ein Klavier. Sie haben nur drei Gitarren, muss dann eben so gehen. Was die Beatles später auszeichnet, schaffen sie sich in Hamburg drauf. Sie ergänzen sich sehr gut mit ihren Gitarren, mit dem Gesang. Sie machen gemeinsam Quatsch auf der Bühne. Die Band zieht durch, könnte man sagen. Unbegreiflich, wie sie sich in diesen ersten Wochen verändern. Bald kommen nicht nur betrunkene Seeleute oder Prostituierte nach ihrer Schicht, sondern auch die jungen Leute, Lehrlinge, die Kiezjugend. Die Beatles sind beflügelt, weil es auf einmal läuft. Am dunklen Ende der großen Freiheit ist plötzlich ziemlich viel los. Was allerdings nicht allen gefällt. Eine Nachbarin beschwert sich nicht etwa wegen ihrer Stampferei oder der lauten Musik, sondern wegen der vielen jungen Leute, die die Band sehen wollen und dann auch vor der Indra-Tür nachts Lärm machen. Stripshow-Besucher sind offenbar leiser. Diese Beschwerde ist für die Beatles allerdings ein Glücksfall, wie sich bald zeigen wird. Glamour gibt es in diesen ersten Wochen in Hamburg trotzdem nicht. So haben die Jungs zum Beispiel keine Wohnung oder ein Hotelzimmer, sondern sind, naja, sehr ungewöhnlich untergebracht.
In Hamburg? Wir wohnen im Bambi-Kino. Ja, im Bambi-Kino. In der Nähe von den Toiletten. It's true.
Wenn Paul und George davon erzählen, kann man es eigentlich kaum glauben.
We moved in the Bambi-Kino and then we were there for ages, like 2 months, 3 months.
Die Beatles leben im Bambi-Kino. Das ist um die Ecke vom Indra in der Paul-Rosen-Straße. Und es gehört auch Bruno Koschmider. Er stellt den 5 Musikern 2 fensterlose Lagerräume zur Verfügung, direkt neben den Toiletten. Von nebenan dröhnen die Kinofilme, auch sonntagmorgens Trickfilme und laut lachende Kinder. Ziemlich nervig, wenn man eigentlich pennen will. John, Stuart und George schlafen gemeinsam in einem der Räume auf alten Feldbetten.
They got the middle room with the electric light bulb, the camp bed.
Pete ist ein bisschen angepisst, denn Paul und er müssen in den 2. Raum und der ist ohne Licht.
Paul and I got the Black Hole of Calcutta.
Black Hole of Calcutta, so nennen sie ihren Schlafplatz, das schwarze Loch von Calcutta.
You know, we slept behind a cinema, right next to the toilets, and it was cold. But it was okay. You know, you forget all that. I mean, you're young, who cares? You know, I don't mind.
Nicht so schlimm? Naja, keine Heizung, keine Dusche, nackter Putz. Waschen müssen sich die Jungs im Waschbecken der Toilettenräume. Die Klamotten werden eher selten gewaschen. Und das nach all den Nächten im Schweiß, Alkoholdunst und Qualm. Das Bambi-Kino gibt es nicht mehr. Aber an dem Haus in der Paul-Rosen-Straße ist ein Garagentor. Und darauf hat jemand dieses Disney-Bambi gemalt. Und daneben ist ein abgeschrammter Schaukasten, etwa so 20 x 30 cm groß und halb von Efeu zugewachsen. Darin ein Foto der Band und in schraffierten Großbuchstaben der Text. Hier wohnten die Beatles. Das ist alles. Ehrlich gesagt, es wirkt ziemlich lieblos und armselig. Schlafen neben den Toiletten, spielen im Keller, Rock'n'Roll auf einer Bühne neben der Umkleide der Stripperinnen. Jeden Abend, jede Nacht. Nach dem großen Los hört sich das nicht an. Warum haben sie nicht einfach hingeschmissen bei diesen miesen Bedingungen? Es ist so, sie wollen es unbedingt schaffen. Denn zu Hause wartet nur ihr altes Leben auf sie. Und sie halten zusammen. Wir wurden in Hamburg eine Gang, sagen die Beatles später. Außerdem haben sie einen Vertrag und verdienen mehr als in Liverpool. Und es geht ja auch langsam aufwärts. Die Beatles bekommen eine neue Location für ihre Auftritte. Sie dürfen im Kaiserkeller spielen. Ihr erinnert euch, rund ums Indra ist jetzt nachts mehr los. Junge Leute hängen vor dem Laden rum, rauchen und unterhalten sich. Eine Nachbarin hat sich beim Eigentümer Bruno Koschmider beschwert. Der will keinen Ärger und löst das Problem, indem er die Auftritte der Beatles in den Kaiserkeller verlegt, seinen anderen Club. Der Kaiserkeller liegt in der großen Freiheit, aber zentraler, weiter in Richtung Reeperbahn. Im Kaiserkeller spielen schon andere Bands. einige auch aus Liverpool, zum Beispiel Rory Storm and the Hurricanes. Bei denen sitzt übrigens einer am Schlagzeug, der sich Ringo Starr nennt. Und der wird bekanntermaßen noch wichtig für die Beatles. Später. Ich treffe mich wieder mit Stefanie Hempel auf dem Kiez. Ihr kennt sie schon aus Folge 1. Sie ist Musikerin und die Expertin in Sachen Beatles in Hamburg. Wir wollen uns heute die zweite Bühne der Beatles in Hamburg angucken, den Kaiserkeller. Was ich nicht bedacht habe, direkt gegenüber ist eine Kirche.
Wie oft ist dir das passiert, dass beim Glockenspiel und du bist mit deiner Gruppe hier, das Glockenspiel losgeht?
Ja, immer so schnell, geh bitte nicht in die volle Stunde und wenn ich was erzählen will. Ich meine, weil das dauert so lange. Es ist sehr lange, du kommst kaum, auch mit einem Headset, was ich ja manchmal bei großen Gruppen habe, kommst du nicht gegen an.
Zum Glück ist es schnell zu Ende und wir können uns in Ruhe den Eingang angucken. Heute wie damals gibt es hier zwei Bühnen. Oben die Hauptbühne, die nach der weltberühmten Adresse heißt, Große Freiheit 36, und den Kaiserkeller darunter.
Ja, auch ganz oft gewesen, als ich so 19, 20, 21 war, ein Kumpel von mir hat für die Morgenpost geschrieben und hatte immer Konzertnachberichte gemacht, da konnte ich immer mit. Ja, das war total cool. Und auch, also ganz viel auch im Kaiserkeller waren wir.
Man muss ja auch sagen, wenn wir von der Rock'n'Roll-Geschichte in Hamburg erzählen, ist das der Beginn. Das war der erste Club mit Live-Rock'n'Roll.
Stefanie Hempel kennt den Laden von ihren vielen Beatles-Führungen, aber auch, weil sie hier schon selbst auf der Bühne gestanden hat. Mit ihrer Band, den Silver Spoons. Und den Chef, den kennt Stefanie auch. Praktisch, mit ihr komme ich überall hier rein.
Jetzt gehen wir mal und gucken hier, und hier hängt ein neues Plakat an der Tür. Ein Druck eines gemalten Plakates, da steht drauf: Kaiserkeller, Tanzpalast der Jugend, Hamburg St. Pauli, präsentiert Bruno Koschmider, Original Rock'n'Roll Bands. Rory Storm and his Hurricane and the Beatles. Ganz unten, ja, genau. In England, Liverpool. Wow.
Und an einer anderen Wand im Eingang der Großen Freiheit 36 eine Kopie des Arbeitsvertrages zwischen Bruno Koschmider und den Beatles. Man kann nicht mehr viel lesen, denn das Original ist bei einem Brand beschädigt worden. Aber man kann die Unterschriften erkennen. John Lennon, Paul McCartney und so weiter. Und der Passus: Wenn die Beatles den Vertrag brechen, müssen sie Herrn Koschmider voll entschädigen. Dieser Satz im Vertrag wird später nochmal wichtig.
Hier waren jetzt eigentlich bis vor kurzem immer ganz viele Beatles-Bilder.
Das ist alles natürlich neu. Sieht hier im Kaiserkeller heute alles anders aus als 1960. Und übrigens auch anders als in den 90ern, als ich hier öfter war.
Hier links ist doch eine Bar auch, ne?
Ja. Eigentlich gab es hier eine, und da, wo jetzt die Bühne ist, war auch eine Bar.
Über die Unterbringung von Bands hat man sich damals keinen Kopf gemacht. Während die Beatles in den Lagerräumen hinterm Bambi-Kino wohnten, hauste eine andere Band hier im Büro.
Hier hinter der Bühne, da sind so ein paar Räume, die sind jetzt auch immer noch da. Da haben die geschlafen. Und weil man nicht wollte, dass die sich an den Getränken bedienen, wurden die dann halt eingeschlossen.
Ja, musst du dir vorstellen, oder?
Von Oktober 1960 an spielen die Beatles also jeden Abend, bis auf montags, im Kaiserkeller, dem besseren Club. Sie haben Fans, vor allem junge Frauen, aber sie sind trotzdem nur eine Band von mehreren. Sie teilen sich die Arbeit. Eine Stunde spielt die eine Band, dann eine Stunde die andere. Es ist also entspannter als im Indra. Und dann kommt eine besondere Nacht in diesem Oktober. Ein junger Grafikstudent verirrt sich in den Kaiserkeller. Klaus Fuhrmann, damals 22. Ein hagerer junger Mann aus Berlin, der in Hamburg studiert. Klaus wird noch wichtig in dieser Geschichte. Ich habe ihn für meine Reportagen im NDR oft interviewt. Und immer musste er mir erzählen, wie er zum ersten Mal die Beatles gesehen hat. In dieser besonderen Nacht. Klaus hat sich mit seiner Freundin gestritten. Die beiden wohnen in Eimsbüttel, das ist nicht so weit weg von der Reeperbahn. Klaus will sich beruhigen und geht los Richtung Hafen. Durch die dunklen Straßen von St. Pauli und landet irgendwie in der Großen Freiheit.
Und da unten im Keller, da habe ich die Musik sogar durchs Fenster unten zuerst gehört. Und das war tatsächlich die Beatles, die ich gehört habe.
Er wird magisch angezogen und geht runter, langsam.
Natürlich hatte ich Angst, ne, dass ich einen auf die Fresse kriege. Es war schon ein hartes Pflaster. For goodness sake.
Er hört da unten Rock'n'Roll. Was genau, daran kann er sich nicht mehr erinnern. Vielleicht Hippie Hippie Shake. Das würde passen. Wild, ungezügelt. Ein Song, den die Beatles schon in Hamburg gespielt haben. Hier in einer späteren Live-Aufnahme der BBC. Klaus sieht eine Band, die herumspringt und mit den Köpfen wackelt, die sich gemeinsam am Mikrofon die Seele aus dem Leib singt.
Wie die da auf der Bühne rummachten und das klang einfach so toll, obwohl es damals so diese kleinen Verstärker waren. Das war ja für mich alles neu. Ich habe ja noch nie Musik aus dem Verstärker gehört. So, ne? Und das lebte.
Für ihn öffnet sich ein Universum. Klaus ist in einer Berliner Villa aufgewachsen, im noblen Stadtteil Frohnau. Sein Vater ist Arzt, die Mutter stammt aus einer Bankiersfamilie.
Mein Vater hat Klavier gespielt, meine Mutter hat Klavier gespielt und hat auch gesungen. Das ist so unser Background. Wir haben viel klassische Musik gehört und es war auch wunderschön, weil wir haben echt alle zusammen vorm Radio gesessen oder um den Platten aufgelegt, die, weiß ich was, irgendwelche Symphonien. Und haben das dann richtig angehört.
Auch Klaus hat natürlich Klavierspielen gelernt und steht jetzt in dieser Kellerkneipe auf St. Pauli. Eigentlich kein Ort für einen wie ihn. Seine Eltern wären vermutlich entsetzt. Aber Klaus bleibt. Er ist fasziniert, wie gebannt. Was machen diese Typen da auf der Bühne? Sie machen Schau, wie es Bruno Koschmider von ihnen verlangt hat.
Und das war, wie gesagt, viele Leute denken immer, die Beatles haben da Konzerte gegeben. Und das ist ja nicht richtig. Die haben einfach als Tanzband da agiert und damit die Leute schön einen abschwufen konnten.
Abschwufen, also tanzen, klar. Konzerte im heutigen Sinne, man guckt sich eine Band auf der Bühne an und zahlt dafür Eintritt, das gibt es damals kaum. Klassische Musik, okay, oder Jazz ebenso. Aber auf den Kiez geht man, um zu Live-Musik zu tanzen, zu feiern und dabei zu trinken. Der Streit mit seiner Freundin ist vergessen. Klaus geht noch in der Nacht zurück zu ihr, weckt sie und erzählt ihr von der irren Band, die er gehört hat. Er will, dass sie am nächsten Abend mitkommt. In den Kaiserkeller, in der großen Freiheit. In einen Kiez-Club, in dem auch sie noch nie war. Die Freundin, das ist Astrid Kircher. Auch für sie ist der Besuch im Kaiserkeller etwas Ungewöhnliches. Um das zu verstehen, muss ich hier etwas ausholen. Astrid ist eine auffällige Frau. Sie ist damals 22 und ausgebildete Fotografin. Sie trägt ihre blonden Haare kurzgeschnitten wie Jean Seberg im Film Außer Atem von Jean-Luc Godard. Überhaupt französische Filme. Jazz, Rotwein, der Existenzialismus, die Philosophie von Simone de Beauvoir, Sartre, Jean Cocteau. Das ist ihre Welt. Schwarze Klamotten, vielleicht ein Seidenschal. Astrid gehört zu den sogenannten Exis. Rock'n'Roll in einem Kellerloch auf St. Pauli? Undenkbar, eigentlich. Denn 1960 in Hamburg, da sind die Kreise, in denen man sich bewegt, ziemlich sortiert. Es ist 15 Jahre nach Kriegsende. Der erste Bürgermeister von Hamburg ist der Sozialdemokrat Max Brauer. Nach ihm ist eine Straße benannt, die Max-Brauer-Allee. Kennt in Hamburg jeder, führt von der Schanze bis nach Altona und ist fast immer verstopft. Ich fahre da jeden Tag mit dem Fahrrad lang, zum NDR und zurück. Max Brauer ist 1933 vor den Nazis geflohen. Er ging ins Exil nach Paris und später in die USA. Nimmt sogar die US-amerikanische Staatsbürgerschaft an. Nach dem Krieg geht er zurück nach Hamburg, will beim Wiederaufbau helfen.
Der schlimmsten Wohnungsnot.
Das ist sein Anliegen, als er erster Bürgermeister wird.
Hamburg aus den Trümmern zu erheben.
1960 sind immer noch vielfach die Spuren des Krieges in der Stadt zu sehen. Bombenlücken, Brachflächen. Aber das sogenannte Wirtschaftswunder hat vielen inzwischen einen bescheidenen Wohlstand gebracht. Jeder 15. Hamburger besitzt ein Auto. Fast in jedem Haushalt gibt es einen Kühlschrank, eine Waschmaschine. Im Kino läuft Im weißen Rössel mit Peter Alexander, eine deutsch-österreichische Filmoperette.
Im weißen Rössel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür.
Der HSV mit dem 25-jährigen Uwe Seeler hat die deutsche Meisterschaft gewonnen. In der Hitparade schmachten Freddy Quinn, Rocco Granata oder Heidi Brühl von Fernweh und Sehnsucht.
Sieht ihren Schmerz, ihre Tränen, dann fragt man sich immer nur, muss das so sein? Immer nur scheiden und meiden.
Nach den schwierigen Kriegs- und Nachkriegsjahren hat man sich in einem behaglichen Kokon der Spießigkeit eingerichtet. Als dann der Rock'n'Roll aus den USA rüberschwappt, sind viele Eltern nicht begeistert. So wilde Bewegungen mit den Hüften, die Röcke werden sehr hochgeschwungen, also wirklich. Schlimm genug, wenn die Lieder aus der Musikbox kommen oder in den Musikfilmen im Kino. Aber live auf dem Kiez? No way! Als Bruno Koschmider die ersten Bands für seine Läden engagiert, ist das erstmal für eine bestimmte Klientel. Seeleute, Hafenarbeiter, Geschäftsleute auf Reisen, Lehrlinge, die was erleben wollen. Studenten aus gutem Haus, die coolen Jazz mögen, die kommen nicht auf den Kiez. Astrid hat deshalb auch überhaupt keine Lust, Klaus dahin zu begleiten. Aber Klaus lässt nicht locker. Endlich hat er Astrid bequatscht. Gemeinsam gehen sie in den Kaiserkeller, setzen sich an einen der kleinen Tische an der Seite vor der Bühne und bestellen ein Bier. Es ist schmuddelig, die Tische und der Boden klebrig von verschütteten Getränken. Und das Publikum? Kommt Astrid Kircher zwielichtig vor.
Es war sehr dunkel und da standen Typen rum, die ich als Fotografin sehr interessant fand, die mir aber doch ein bisschen Angst machten. Und dann plötzlich diese wahnsinnige Musik.
Wirklich ärgerlich, dass es keine Aufnahmen davon gibt. Aber so ähnlich könnten die Beatles damals geklungen haben, wie in dieser Live-Aufnahme von 1963.
Und nicht nur das, dann sah ich plötzlich die Bühne und fing an, mir diese Jungs da anzugucken. Und als ich bei John angelangt war, dachte ich, das gibt keine Steigerung mehr. Das ist unmöglich. Und dann kam Stewart. Und da war es zu Ende. Ne? Denn Stewart war die Verkörperung des Rock'n'Roll. Er stand da oben, ohne eine Miene zu verziehen, mit einer schwarzen Brille, Zigarette in der Hand und drehte dann noch seinen Rücken dem Publikum zu, was ungewöhnlich war. Er hatte ein bisschen die Aura eines James Dean. Und da die anderen nur rumhampelten und sich die Seele aus dem Hals sang, war das natürlich wahnsinnig, wie der Junge da stand, ohne eine Miene zu verziehen. Und diese Coolness, ich weiß kein deutsches Wort dafür, die hat mich unwahrscheinlich beeindruckt und fasziniert auch. Und angezogen.
Liebe. Es ist Liebe. Und ihr Leben ändert sich genau in diesem Moment für immer. Es klingt ein bisschen nach Groschenroman, aber das passiert wirklich. Astrid Kircher verliebt sich in diesen Sekunden unsterblich in Stuart Sutcliffe, der auf der Bühne immer eine Sonnenbrille trägt und nicht besonders gut Bass spielt. Aber er hat andere Sachen drauf.
Stuart war für mich natürlich was ganz, ganz Besonderes. Nicht nur, dass er genau mein Typ war, sondern dass er eine ganz bestimmte Art von Humor hatte und dass er sehr intelligent war und ein ausnehmend guter Künstler, das heißt Maler.
Diese Seiten von Stuart lernt Astrid erst später kennen. Jetzt ist sie erstmal schockverliebt. Aber Moment, Astrid ist doch mit Klaus zusammen. Tja, das ist genau in diesem Moment vorbei. Klaus Voormann, der unbedingt wollte, dass Astrid die Beatles sieht, ist abserviert. Vielleicht ist er auch ein bisschen froh, denn Astrid kann auch ziemlich anstrengend sein. Sie hat sehr genaue Vorstellungen davon, wie etwas oder Leute sein sollen. Auf jeden Fall gilt ab jetzt Astrid und Stuart. Stuart und Astrid. Sie sind sofort das Paar des Jahrhunderts, die ganz große Liebe. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Aber Astrid ist nicht nur von Stuart fasziniert. Sie sieht einfach etwas Besonderes in diesen fünf jungen Typen aus Liverpool. Etwas, das so noch keiner gesehen hat. Astrid erkennt als Erste die unglaubliche Ausstrahlung der Beatles. Das Charisma, die ungewöhnliche Energie. Daraus wird sie später etwas machen. Etwas, das nicht unwesentlich zur Karriere dieser Band beitragen wird. Astrid kommt jetzt jeden Abend in den Kaiserkeller. Klaus auch. Der Kiez bleibt aber ungewohntes Terrain für die beiden. Sex, Sauferei, jeden Abend Schlägereien, auch im Kaiserkeller. Die Beatles spielen ihren Rock'n'Roll auch für die Zuhälter, die Schlägerbanden, die Türsteher nach der Schicht, die Rocker, die Betrunkenen. Streit wird damals meistens noch mit Fäusten geregelt, nicht wie in den 80ern mit Waffen. Wobei, manche haben welche dabei. Ärger gibt es fast jeden Abend. Draußen vor dem Laden oder auf der Tanzfläche. Darüber habe ich auch mit Klaus Voormann gesprochen.
Wie gefährlich war es, im Kaiserkeller zu sein? Du warst im Publikum, wie ist das gewesen?
Ja, da kam meistens so ein Pulk von Leuten rein und dann kam auch schon die Ober, weil wir ja ständig da waren und sagten, ey, jetzt musst du vorsichtig sein, hier wird es jetzt brenzlig. Und die haben auch wieder die Messer dabei und so, jetzt seid ihr vorsichtig. Und dann haben sie sich sofort um die Band gekümmert und um uns gekümmert. Also das ganze Publikum konnten sie ja schlecht, aber wir waren die Ersten, die in Sicherheit gebracht wurden.
Auf der Bühne sind die Beatles sicher. Vor den Schlägereien und vor den Gangstern, die gern mal im Publikum sind, mit ihren Waffen mehr zum Angeben als zum Ballern. Wenn diese Gangster ein bestimmtes Lied fordern, dann spielen die Beatles das. Klar. Und manchmal wollen die Gangster auch selbst was singen. Also die Beatles sollen spielen und die Gangster vorne am Mikrofon singen. Ja, auch das geht.
Ja, da hast du ja ein paar Fotos, gibt's ja da auch, wo der eine singt und die Band hinten da ihren Quatsch macht. Und so, das haben sie schon gemacht. Ja. I'm so tired, I haven't slept a wink.
I'm so tired. Die Kellner im Kaiserkeller versorgen die Beatles übrigens auch mit Tabletten, die ihnen durch die Nacht helfen. John Lennon spricht später offen darüber. Ohne hätten sie es nicht geschafft.
The only way to survive in Hamburg to play 8 hours a night was to take pills. Like the waiters gave you the pills and drink.
Preludin heißen diese Pillen. Liebevoll Prellis genannt. Preludin ist eigentlich ein Appetitzügler, aber eben auch ein Aufputschmittel, ein Wachmacher, eine Droge. Die kriegen die Beatles nicht nur von den Kellnern, sondern auch von der Klofrau. Getrunken wird auch viel, nicht verwunderlich auf dem Kiez. Andere Drogen haben die Beatles auch genommen, aber erst später. In dieser ersten Zeit in Hamburg sind es Alkohol und Aufputschmittel. Schlägereien, Gangster, Drogen. Genauso stellt man sich einen Kiezclub vor, oder? Und noch was gehört dazu? Polizeikontrollen. Jede Nacht um Mitternacht. Alle Minderjährigen raus. Die Beatles können den Spruch noch Jahre später fast auswendig.
Wir machen eine jugendliche Kontrolle.
Oh, eine Ausweiskontrolle. Alle Jugendlichen unter 18 Jahren müssen dieses Lokal verlassen.
18 Jahre alt. No, ja, verlassen.
Alle? Ja. Und einer denkt, was ist mit mir? George, denn er ist ja auch erst 17. Aber niemand kommt offenbar auf die Idee, die Musiker auf der Bühne zu fragen. Noch geht es gut. Eine, die sich noch gut an die ersten Auftritte der Beatles erinnert, ist Rosie. Rosie McGinnity. Als die Beatles nach Hamburg kamen, war sie ein junges Mädchen, Barfrau im Kaiserkeller. Ich will sie fragen, wie es war, Anfang der 1960er auf St. Pauli. Ich treffe sie in ihrer Bar. Rosis Bar ist heute noch eine Institution auf St. Pauli. Am Hamburger Berg, Nummer 7, eine Parallelstraße zur großen Freiheit. Hier enden die Beatles-Touren von Stefanie Hempel mit Bier und Musik. Wenn man mit Rosi reden will, kann es also nicht schaden, ihre Freundin Stefanie dabei zu haben. Kiezleute sind ein eigenes Volk. Herzlich, wenn man sie wirklich kennt, aber Fremden gegenüber erstmal reserviert. Respekt ist wichtig und Connections noch viel mehr.
Wollen wir rüber mal oder? Nee, gehen wir Elbschlosskeller noch vorbei?
Elbschlosskeller gehen wir noch vorbei.
Wir gehen an den Kneipen vorbei am Hamburger Berg. Die blaue Fassade mit rotem Schild ist gar nicht zu übersehen. Noch ist Rosis Laden nicht geöffnet, nur wir dürfen rein. Laute Musik schallt Stefanie und mir entgegen, als wir die Tür öffnen.
Hallo! Was für eine schöne Musik an, Rosi! Oh, Emmylou!
Ich grüße, hallo, ich bin Oke.
Jawohl, beim Blues hier.
Heute hat Rosi den Blues, sagt sie. Aber laute Musik und ein Schluck Champagner, ja, die helfen dagegen.
Hab ich gedacht, warte ich nun auf die oder blieb mir gleich Champagner nach oben, heulen mich aus und dann könnt ihr mich alle am.
Sie wäre fast mit der Champagnerflasche nach oben gegangen, zum Ausheulen. Na, zum Glück hat sie auf uns gewartet und winkt uns jetzt an einen Ecktisch am Fenster. Sie ist nicht groß, hat wie so oft eine mondäne schwarze Mütze auf den grauen Haaren. Vorne wippt eine große Schleife. Sie raucht ihre Zigarette mit Spitze. Ihre wachen Augen mustern mich. Sie bewegt sich vorsichtig durch den Raum, ihre Kneipe. Die ist ein bisschen dunkel, gemütlich, Holzvertäfelung, gegerbt vom Rauch vieler Jahre. Ein Tresen, ein paar Eckbänke mit Tisch, Säulen voller Aufkleber, FC St. Pauli oder Bernsticker. Hinter der Bar Flaschen im bunten Licht. Bevor wir uns in eine der gemütlichen Banknischen setzen, hebt Rosi ein wenig ihr Kleid an und zeigt uns ihre Beine.
Guck dir Rosis Beine an. Ich wünschte, ich hätte mal so Beine.
Das dir, kommt mir, ne? Von der Tanzer. Das ist
Rosi war von Anfang an dabei, als der Rock'n'Roll nach Hamburg kam. 1959 hilft sie zum ersten Mal aus im Kaiserkeller, braucht aber noch eine Genehmigung von ihrem Vater.
Naja, jedenfalls habe ich meinen Vater den gefragt. Er sagt, ja, mein Tieren, sagt er, hast du denn da Lust zu? Oh, sag ich, mit der Musik, oh, Papi, ich würde das so gerne machen. Und er sagte, ja, mein Tieren, aber kein Türsteher und kein Kellner mit nach Hause bringen. Solche Leute wie ich hier zu Hause nicht sehen, weil er wusste ja auch, das sind Sträuche und seine kleinen Mädchen, hat mein Vater schon aufgepasst. Ne? Ja, und so bin ich denn da angefangen zu arbeiten. Na, jetzt muss ich erstmal an die Rauchung hier.
Rosis Vater kennt den ganzen Kiez. Er lässt seinen Töchtern viel Freiheit mit Grenzen.
Wir sind auch immer mit 13, 14 schon in die große Freiheit für 50 Pfennig ins Kino gegangen. Ins Sternkino, was der Startpunkt wurde, und Ahoi, was Grünspan ist. Ne? Und da hat mein Vater immer schon, weil er immer zu den Türstehern gesagt hat, meine Derns, pass mal beten ob. Und dann haben die immer gesagt, Charlie, deine Mädchen hart am Wind und so.
1, 2, 3, 4, Sugar, Sugar, Baby. Baby. Oh, oh, Sugar, Sugar, Baby. Baby.
Im Kaiserkeller, wo Rosi an der Bar steht, versucht Eigentümer Bruno Koschmieder, die neue Musik auf den Kiez zu bringen. Ich habe schon in Folge 1 erzählt, dass Koschmieder deutsche Schlagersänger engagiert hat, die ein bisschen auf Rock'n'Roll machen, zu Playback. Aber
wenn man die Musik liebt, so wie ich, und das authentisch auch ist und mit der Tanzerei, wo du jeden Gitarrenriff auch nachtanzt, weißt du, wie ich meine, und alles und das körperlich fühlst, da hopst da einer.
Hey, Sugar Sugar Baby,
oh, Baby.
Oh, oh, Sugar Sugar Baby,
oh, Baby.
Mm, a side of lip to me.
Und da hat Korsch wieder zu mir gesagt, Rosi, ist das nix? Ich sag, du, da singe ich besser.
Rosi weiß aus Filmen und von den Songs aus der Musikbox, was echter, was guter Rock'n'Roll ist. Und das im Kaiserkeller? Nee, das ist es nicht. Aber dann hat Bruno Koschmieder diese Band aus England engagiert. Nee, nicht die Beatles, noch nicht. Erst sind es ja Tony Sheridan and the Jets. Und bei denen stimmt alles. für Rosi.
Korschmieder sagt sie mir, Rosi, bedienen die mal. Und dann haben sie vorne war wie so eine kleine Cocktail-Ecke, saßen sie. Alle wollten sie Bier. Und ich habe denen dann Bier hingestellt. Ja, und dann sind die mit ihren Instrumenten da auf diese zusammengezimmerte Bühne in Selbstarbeit und mit den Kellner. Und haben dann inplackt Gitarre angeschmissen und dann war's das.
I said, get out of that bed, baby, wash your face and hands. I said, get out of that bed, wash your face and hands.
Tony Sheridan in einer späteren Aufnahme mit dem Song, der Rosi damals verzaubert hat. Wer hat ein Handy von euch, fragt uns Rosi auf einmal. Sie will uns was zeigen. Eine alte Aufnahme, die es bei YouTube gibt. Den ersten Auftritt von Tony Sheridan im englischen Fernsehen. Ende der 50er Jahre. In Schwarz-Weiß. Tony. Ihr Tony. Auf einmal ist Rosi ganz still. Sie scheint auf einmal wieder 20 zu sein.
58 hat er schon so eine Gitarre gespielt.
Da steht ein schlanker junger Mann und tanzt quasi beim Gitarrespielen und Singen. Er hat kurze, dunkle Locken und lächelt. Alles sieht leicht aus.
Naja, wie ich den gesehen habe auf der Bühne, da bin ich umgefallen.
Rosi verliebt sich sofort in Tony Sheridan. Und ihm gefällt Rosi auch. Als dann im August die Beatles als dritte Band aus England kommen, ist Rosi erst nicht überzeugt.
Als sie kamen, waren sie Anfänger, musikalisch vom Handwerk her. Aber die wollten unbedingt.
Das hat Rosi sofort gesehen, dass diese Band einen ganz besonderen inneren Antrieb hat. Feuer. Und sie mag die Jungs.
Der hatte eine ganz feine Art, auch der John Lennon. Paul war immer die Sonne. Paul konnte alles singen. Wenn der Little Richard gegeben hat, sind auch alle reihenweise umgefallen.
George wirkt ernst auf sie, eine alte Seele, sagt sie. Und Stu ist immer bei Astrid und Pete, naja, der ist immer alleine unterwegs. Als die Beatles dann in den Kaiserkeller wechseln, sorgt Rosi für die Musiker. Bringt Getränke, gibt Tipps. Wohin geht man noch nach der Schicht? Wo kriegt man ein billiges Frühstück? Rosi weiß Rat. Die Beatles bekommen ein richtiges Fanpublikum. Auch die anderen Bands kommen rüber und hören zu. Klaus Voormann, obwohl er noch studiert, hat schon Aufträge als Grafiker und fällt auf durch seinen ganz eigenen Zeichenstil. Er hat schon mal für eine Band ein Plattencover gezeichnet. Das bringt er eines Tages mit in den Kaiserkeller. Denkt, na, vielleicht wollen die auch eins von mir gezeichnet haben.
Da hat John mich sofort zu Stuart gewiesen, weil er wusste, Stuart ist an sich der Kunststudent und der will es auch bleiben und will das machen. Und dann bin ich eben zu Stuart und von dem Moment an waren wir also nur ständig, haben ging's über Gott und die Welt geredet, über alles.
Stuart, der jetzt mit Klaus Ex-Freundin Astrid zusammen ist, naja, Stuart ist interessiert, so von Künstler zu Künstler. Und die Beatles sind erstaunt, als sie kapieren, so einen Zuhörer, einen Künstler, einen Studenten hatten sie vorher auch noch nicht, zumindest bewusst. Er ist eben anders als das Kiezpublikum, das Stimmung zum Bier trinken und tanzen will. Astrid und Klaus kommen und hören richtig zu. Sie klatschen sogar nach den Liedern. Das macht sonst keiner. Sie nehmen die Beatles ernst. Nicht nur als Unterhalter, sondern als Bühnenkünstler. Für das, was sie so Besonderes können. Eine große Sache. Klaus spricht ganz gut Englisch, Paul und George ein bisschen Deutsch. Sie verstehen sich, sie lachen viel. Auch John freut sich über den Kontakt. Und Astrid und Stuart? Ihre Beziehung funktioniert vor allem über die krasse körperliche Anziehungskraft. Reden können sie nicht viel. Astrid spricht kaum Englisch. Aber sie macht Fotos von Stu. Nur von ihm. Ein bisschen magisch werden die schwarz-weiße Porträts, manche kunstvoll doppelt belichtet. Stuart mit Elvis-Tolle und natürlich mit Sonnenbrille. Astrid entwickelt und zieht die Bilder selber ab und schenkt Stuart eins davon. Mit Klaus' Hilfe schreibt sie hinten drauf, auf Englisch, Ich wünschte, ich könnte besser mit dir reden. Auch die anderen Beatles bleiben nicht alleine. Die Mädchen im Publikum mögen die Beatles und die Beatles mögen Mädchen, aber es ist die Reeperbahn, also...
By the time you got to Hamburg, if you got a girlfriend there, she's likely to be a stripper.
Die Freundin ist wahrscheinlich eine Stripperin. Das sieht Paul McCartney ganz realistisch.
The only kind of people who were around at the time we were around late at night there, who obviously knew a thing or two about sex, was quite an eye-opener.
Natürlich war das wahnsinnig aufregend für sie, nach Hamburg zu kommen. Hamburg, City of Sin.
I've been told when a boy kisses a girl, take a trip around the world, hey, hey.
Für die fünf Jungs aus Liverpool ist Hamburg ein großes Abenteuer. Sie verdienen Geld, sie sind weit weg von zu Hause, von der Leine gelassen, wie Paul es ausdrückt.
We were just kids, let off the leash.
You got a bit of money in your pocket and you go drinking on a Saturday night. You know, and you end up on the Sunday morning and you do a couple of loony things.
Ein bisschen Geld in der Tasche, trinken gehen am Samstagabend.
Like most 18-year-olds or servicemen abroad, you know, there's always some lunacy. It was only kind of good clean fun, good dirty fun actually.
Und dann ist es morgens und man macht verrückte Dinge, wie alle 18-Jährigen, die weit weg von zu Hause sind. Astrid lernt die Jungs aber auch von einer ganz anderen Seite kennen. Sie lädt sie manchmal zu sich nach Hause ein. Sie wohnt mit ihrer Mutter im dritten Stock eines Gründerzeithauses in der Eimsbüttler Straße.
Und meine Mutti hatte ihnen typisch englisches Essen gemacht und sie konnten baden. Ich habe dann ihre Sachen gewaschen und es ist einfach eine Freundschaft entstanden.
Gut erzogene Jungs, neugierig, ein bisschen verloren, aber liebenswert. Stuart ist inzwischen aus dem Bambi-Kino ausgezogen und wohnt bei Astrid. Sie näht ihm eine Lederhose und eine Lederjacke, denn sie findet, das passt zu seiner Coolness und dem Rock'n'Roll. Den anderen Beatles gefallen die Klamotten auch, aber noch fehlt ihnen das Geld. Sie besorgen sich immerhin ein paar billige Lederjacken. Und dann hat Astrid eine Idee. Sie will Fotos von ihnen machen, und zwar richtige Star-Fotos. Es ist ein Vormittag im Herbst 1960. Die Beatles haben, wenn, dann nur wenig geschlafen, wie immer. Ihr wisst ja, von abends bis morgens spielen und Show machen und dann Spaß haben. Also trotten sie jetzt etwas blass und hohläugig aufs Heiligengeistfeld. Das ist der riesige freie Platz direkt bei der Reeperbahn, wo dreimal im Jahr der Hamburger Dom stattfindet, der Jahrmarkt. In ein paar Tagen ist Herbstdom, noch ist nichts aufgebaut, aber einige Fahrzeuge stehen schon auf dem Platz. Traktoren, Lastwagen mit riesigen Anhängern. Astrid stellt die fünf Beatles davor, in ihren Lederklamotten. Sie hat ihnen im Grunde den Look verpasst, der sie von den anderen Bands abhebt, sie lässig und modern wirken lässt. Und sie wird sich auch frisurenmäßig noch einbringen, später. Jetzt haben die Beatles noch diese Rock'n'Roll-Frisur, diese Schmalztolle über der Stirn. Vor allem Paul, Pete und Stuart. Bei John und George sieht es etwas wuscheliger aus. Alle haben ihre Instrumente dabei. Und Astrid arrangiert sie vor dem Domfuhrpark.
Ich habe versucht, sie so einzufangen, dass ihre Stärke rauskommt, was sie verkörpern. Bei John zum Beispiel seine Ernsthaftigkeit.
Aber warum vor den Treckern und Lastwagen?
Das passte zu ihnen, zu ihrer ganzen Art, zu ihrer Musik. Zu ihren Frisuren, diese verrosteten Eisenteile und dieses etwas Trostlose. Und darum haben wir das da gemacht.
Legendäre Aufnahmen. John Lennon auf einem Traktor, Paul mit gehobener Augenbraue, Stuart im Hintergrund unscharf mit Sonnenbrille. Alle fünf an einem LKW-Anhänger, auf dem man den Schriftzug Hugo Hase Hannover noch lesen kann. Die Beatles sehen aus wie Stars. In meinen Interviews mit Klaus Fuhrmann habe ich ihn auch nach dieser Fotosession gefragt.
Was mir auffällt, ist ja, Sie lachen gar nicht auf den.
Ja, bei Astrid sowieso nicht.
Aber Sie.
Sie hat immer nur, hör auf zu lachen. Und Astrid war geschult, alles musste ganz ästhetisch sein.
Sie sahen stark aus, sie sahen attraktiv aus. Ja, sie waren irgendwie cool. Was hat das mit ihnen gemacht?
Astrid hat ja gleich von vornherein Fotos, die waren so 60 cm mal 30 oder was, riesengroße Fotos steht vor, das haben sie noch nie gesehen in ihrem Leben. Und da war plötzlich dann John Lennon und die waren völlig geplättet, die konnten es überhaupt nicht fassen. Und das wurde ihnen dann auch irgendwo bewusst, ne, dass das eine wichtige Dimension ist.
Diese Bilder zeigen den Beatles, was und wer sie sein könnten. Nicht nur eine Tanzkapelle aus Liverpool, sondern cool, charismatisch, attraktiv. Stars. Dabei werden die Fotos ja erstmal nirgendwo ausgestellt oder vorgelegt. Erst viel später werden sie legendär. Aber dann passiert das krasse Gegenteil. Etwas, das die jungen Beatles, die gerade erst Hoffnung und die Erwartung auf mehr, auf etwas Großes bekommen haben, an ihr Ende bringt. Zumindest beinahe. In ihren Pausen im Kaiserkeller gehen die Beatles häufig rüber ins Top Ten, ein Club direkt an der Reeperbahn. Da spielt inzwischen Tony Sheridan, der von den Jets, der Freund von Rosie. Solo, weil sich seine Band zerstritten hat. Das Top Ten ist cooler als der Kaiserkeller, das merken die Beatles schnell. Da wollen sie auch hin. Und Peter Eckhorn, der Chef vom Top Ten, will auch, dass sie zu ihm wechseln. Er ködert die Beatles, bietet ihnen mehr Geld, die größere Bühne, die bessere Anlage. Und die Beatles lassen sich ködern. Sie unterschreiben bei Peter Eckhorn für das Top Ten. Sie brechen ihren Vertrag mit Koschmider. Sie überschätzen sich. Und sie unterschätzen, was hier auf dem Kiez gilt. Ein Wort nämlich.
Wenn der Koschmider ein Gangster gewesen wäre und die Beatles hauen da ab und gehen ins Top Ten, ne, die anderen hätten sie in den Koffer gepackt und in die Elbe geschickt, da mit dem Koffer. Ne, dann hätte ich gesagt, gute Reise hier, du.
Die Beatles können froh sein, dass Koschmider nicht mit ihnen im Kofferraum an den Hafen gefahren ist. So einer ist Bruno Koschmider nicht. Aber sauer ist er trotzdem. Richtig sauer. In dem Moment, in dem sie ihre Unterschrift unter Eckhorns Vertrag setzen, machen sich die Beatles einen Feind auf dem Kiez. Und selbst wenn sie nicht im Hafenbecken landen, wird ihnen ihre Naivität bald zum Verhängnis. Und das hat auch mit einem brennenden Kondom zu tun. Nächstes Mal bei Becoming the Beatles. Wenn ihr nicht warten wollt, alle Folgen sind schon jetzt in der ARD Audiothek. Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre, ist eine Produktion von NDR Kultur. Ich bin Oke Bandixen. Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerin ist Hanna Brünjes. Sounddesign Kicker Dips und Hanna Brünjes mit Originalmusik der Kicker Dips. Mischung Jan Stahlmann. Projektleitung Torben Steenbuck und Katharina Marenholz. Executive Producer Stefan Ford. Ein besonderer Dank geht an die Hamburger Beatles-Expertin Stefanie Hempel, an Rosie Sheridan McGinnity, an Klaus Fuhrmann und alle, die mit mir ihre Beatles-Erinnerungen geteilt haben. Und an Birgit Labs und Julia Kaiser für den Support. Habt ihr eine eigene Geschichte zu der Band? Dann schickt sie mir an beatlespodcast@ndr.de. Da könnt ihr auch euer Feedback zu diesem Podcast lassen. Wir freuen uns. Und empfehlt den Podcast allen weiter, die gerne Beatles-Songs hören. Und das sind doch alle, oder? Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wenn euch Becoming the Beatles gefallen hat, dann hört doch auch mal rein bei Fuck You Very Very Much, die größten Beefs im Musikbiss. In dem Podcast von ARD Kultur nehmen die Musikerin Jennifer Weist und der Musikjournalist Markus Kafka auch in der zweiten Staffel die ersten Streitfälle aus der Musikbranche unter die Lupe. Von der einfachen Beleidigung bis zur waschechten Straftat ist auch in der neuen Staffel wieder alles dabei, wenn zum Beispiel Sido und Bushido, Eminem und Moby oder Robbie Williams und der Rest von Take That aufeinander losgehen. Oder wenn sich Courtney Love und Dave Grohl um das Erbe von Nirvana streiten. 6 neue Beefs und Stories, die man sich nicht ausdenken kann. Fuck You Very Very Much. Die größten Beefs im Musikbiss gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.